Ich lade Sie ein, mit mir nochmal in die Geschichte des sogenannten Schalksknechts hineinzuschauen. Der Schalksknecht war ja ein übler Knecht und diesem üblen Knecht wollen wir ein wenig auf die Finger schauen. Die Schalksknecht-Geschichte, ich habe sie ganz bewusst nach dem alten Luthertext mal so benannt, weil sie vielen von den Älteren bekannt sind. Jetzt mache ich auch mal was, was ich sonst nicht mache. Wer kennt diese Geschichte? Melden Sie sich doch mal jetzt. Nicht, dass Sie sie eben gehört haben. Das ist nämlich eine der bekanntesten der Bibel. Umso spannender wird das heute hier mit dem Predigen. Das ist wunderbar. Dann lese ich es Ihnen auch nicht mehr vor. Ich erzähle Ihnen das gleich. Maßlose Liebe Gottes gegen maßlose Schuld des Menschen. Drei Leute. Schwester Gutgläubig ist neu in der Gemeinde. Gutgläubig ist einfach nur so eine herzlich warme Figur. Und sie hat aber irgendwann mal das Herz so dicke voll, dass sie mal jemanden zum Reden braucht. Den sucht sie sich in der Gemeinde im Vertrauen darauf, dass natürlich nicht darüber gesprochen wird, etc., etc. Und sie schüttet ihr Herz vor der Schwester aus, die sie noch nicht so gut kennt. Bedauerlicherweise erfährt sie erst nachher, dass diese Schwester einen Spitznamen hat. Der heißt nämlich Klatsch und Tratsch. Da war sie wohl an die Falsche geraten. Denn um ein paar Ecken herum hört sie dann ganz plötzlich das, was sie im Vertrauen doch der Schwester irgendwann mal zugesteckt hatte. Es gab nie ein Gespräch, nie eine Klärung. Aber es blieb dieses unangenehme, krampfende Gefühl im Bauch zurück. Sie gehen sich nicht aus dem Weg. Sie sind zusammen nach wie vor in einer Gemeinde. Aber das Vertrauen ist kaputt. Vergeben? Natürlich hat Schwester Gutgläubig x-mal darum gebetet, dass Gott ihr dabei hilft. Und von Herzen hat sie das immer wieder versucht. Aber vergessen kann sie es so schlecht. Der Stachel ist geblieben. Und da begegnet uns, wenn wir weiter durchs Haus gehen, der Bruder reines Herz, so nenne ich ihn mal. Bruder reines Herz ist genau der, wie ich ihn auch tituliert habe. Aber er hat einen anderen leiblichen Bruder, das ist Bruder Schlitzohr. Bruder Schlitzohr hat ihn gefährlich über den Tisch gezogen, als ums Teilen des Erbes ging. Aber Bruder reines Herz konnte nicht so recht was dagegen unternehmen. Es war nicht seine Art, sich zu wehren. Er hat ein ausgesprochen starkes Harmoniebedürfnis und deshalb zankt er sich auch nicht, schon mal gar nicht mit seinem leiblichen Bruder, auch wenn der ein Superschlitzer ist. Ja, und dann begegnet uns da noch, davon reden wir noch später, die Dritte im Bunde würde auch gerne vergeben und vergessen. Aber sie kann nicht. Der Schmerz sitzt so tief. Sie ist missbraucht worden. Maßlose Liebe Gottes gegen maßlose Schuld des Menschen. Bitte. Erster Gedankenkreis: Ich bin maßlos verschuldet bei Gott. Niemals kann ich diese Schuld bezahlen. Alles, was ich bin und habe, reicht nicht aus. Erlauben Sie mir noch eine kleine Vorbemerkung. Über diesen Text würde ich in meiner eigenen Gemeinde niemals predigen können. Da würde jeder denken, der meint mich jetzt. Der redet jetzt von mir. Dem hat da einer was zugesteckt oder so etwas. Also, Ihr Pastor hat mir gar nichts zugesteckt. Ich kann hier so richtig fromm, frech und fröhlich von der Leber weg reden. Und wenn Sie das Gefühl haben, der meint mich jetzt, schmeißen Sie mit faulen Eiern oder lassen Sie es. Vielleicht wäre es gut, daran zu denken, der Heilige Geist könnte reden heute in diesem Gottesdienst. Ich rechne fest damit. Möglicherweise gebraucht er mich dazu. Ich bin maßlos verschuldet bei Gott, Sie und ich, das trifft auf uns zu. Und hier in diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, wird es so formuliert, wie man es kaum krasser darstellen kann. Die Relationen, wenn es um die Abrechnung von Schulden geht, die sind so hart von Christus gewählt. Ich habe das mal als Rechenexempel so gegenübergestellt. Der eine, der die große Schuld zu bezahlen hat, hat ungefähr 50 Millionen Euro zu bezahlen. Der andere hat dagegen im Vergleich nur 50 Cent zu bezahlen. Dann haben wir ungefähr die Relation, die Jesus hier in seinem Beispiel benutzt, raus. 50 Millionen auf der einen Seite, 50 Cent auf der anderen Seite. Vielleicht wird uns dann klarer, was der Text will. Da war der eine, der die 50 Millionen schuldete. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich könnte diesen Betrag nie bezahlen. Selbst wenn ich meine ganze Familie verkaufe, reicht das immer noch nicht aus. Damals gab es noch sowas wie Sippenhaft und so weiter, schuldhaft dazu. Ins Gefängnis kommen und dann da bleiben, bis alles bezahlt ist, ist natürlich nur ein Scherz. Undenkbar. Diese Summe ist nicht zu bezahlen. Wenn ihr alles verkauft, könnt ihr sie niemals bezahlen. Und genau das will Jesus damit sagen. Du kannst machen, was du willst. Die Schuld, die du bei Gott hast, ist unbezahlbar groß. Du kannst alle möglichen Tricks versuchen. Du kannst dich für Gott zu Tode dienen. Du kannst, nehmen wir die Möglichkeiten einer Wallfahrt nach Rom, auf all den Wallfahrtsstationen, ich habe sie übrigens fast alle hinter mich gebracht mal, auf den Knien alle Stufen, die Treppen rauf und runter, mit Rosenkranz oder ohne, hoch und runter beten. Das führt dich leider kein Millimeter näher an Vergebung. Du kannst wie ich als Missionar in einem gefährlichen Land wie in Tadschikistan arbeiten. Du kannst da schon x-mal eine Kalaschnikow vorm Kopf oder vorm Bauch gehabt haben. Das wird mir keine Vergünstigungen bei Gott bescheren. Du kannst wie einer von der AM in x Ländern Gott gedient haben und dafür und darüber möglicherweise dich selbst und deine eigene Familie manchmal aus dem Blick verloren zu haben. Das wird dir nicht helfen, dein Schuldkonto bei Gott zu reduzieren. Und das soll, glaube ich, dieses Bild hier, was Jesus benutzt, deutlich machen. Die Schuld ist unbezahlbar. Aber das Tolle an diesem Mann, der diese Riesenschuld da nun hat bei seinem König, ist ja, dass er will. Erstmal gibt er zu, du König, du hast recht, ich schulde dir diesen Wahnsinnsbetrag. Aber keine Chance, mein Konto ist blank, nichts zu holen. Wo nichts zu holen ist, hat der Kaiser sein Recht verloren, sagte man früher. Da kann auch der König hier nichts machen. Aber er gibt nicht nur zu, ich bin dir das Geld schuldig, er fällt ihm zu Füßen und bittet ihn von Herzen mit einem sehr interessanten Satz. Du, ich will ja gerne bezahlen, aber ich kann's nicht. Und ich denke, das ist das Bild für die Art, wie Jesus sich eigentlich Begegnung mit uns wünscht. Dass wir ehrlich werden. Dass wir zugeben, dass wir Schuldner sind bei ihm und dass wir dann auch ganz deutlich und klar machen, Christus, ich hab's nicht, ich kann's nicht. Ich könnte alles geben, was ich habe, meine ganze Familie, du kannst alles verkaufen, du kannst alles haben, aber die Schuld wird damit niemals getilgt werden können. Es reicht nicht. Hinten und vorne packt es nicht. Also bleibe ich schuldig bei dir, maßlos verschuldet. Und weil ich das einsehe, kann ich nur eins machen, und das ist sagen, tut mir leid, ich hab's zwar nicht, aber ich bitte dich ganz herzlich, hilf mir doch, gib mir eine Chance. Und da steht der König, und das ist sowas Tolles in dem Bild, und was macht er? Der haut nicht oben drauf. Der schimpft dir nicht aus. Der schreit dir nicht an, du Betrüger. Du hast mich reingelegt. Du hast mich in die Pfanne gehauen. Das ist alles nur Trick. Du hast das alles irgendwo auf die Seite geschafft. Du hast den Schatz irgendwo vergraben. Und jetzt machst du bei mir hier so ein Theater. Sondern dieser König sagt ganz schlicht, okay, die Schuld ist erlassen. Ich brauche immer Bilder, um mir was vorzustellen. In den meisten Ländern, in denen ich bisher gearbeitet habe, da war es immer so, dass man den Leuten auch die Dinge bildlich erklären muss. Und ich habe ganz oft Folgendes gemacht. Ein riesengroßes Stück Papier genommen oder auch in Sand gemalt oder wie auch immer. und meinen Schuldschein bei Gott aufgeführt. Eine Lüge, die kostete nur 10.000. Aber so ein paar härtere Dinge, die wurden dann schon teurer. Und dann habe ich das mal alles so zusammengezählt. Und da kam bei mir ein riesengroßer Betrag raus. Und dann habe ich die Leute gefragt, hört mal, was machen wir jetzt damit? Ich habe jetzt diesen riesen Schuldenberg bei Gott. Habt ihr eine Idee, wie wir damit umgehen können? Wir haben alles Mögliche überlegt, durchdacht, geplant, versucht. Aber am Ende war nur eins. Ein dicker Pinsel mit roter Farbe. Und dann habe ich ja drüber geschrieben, 1. Johannes 1, Vers 9. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht dich rein von aller Sünde. Und anschließend habe ich dieses Blatt Papier oder was im Sand war oder wie auch immer weggewischt. Und beim Papier habe ich es zusammengeknüllt, angesteckt. Und dann, wie Staub, verschwindet Schuld, wenn Gott sie vergibt. Sie ist nicht mehr da. Sie hat keine Existenz mehr. Das ist die tolle Nachricht. Egal wie groß die Schuld ist, wo wir zu Gott kommen mit unserer Schuld, erlässt er sie komplett. Bitteschön. Maßlose Liebe Gottes gegen maßlose Schuld des Menschen. Zweiter Gedankenkreis. Ich empfange die Vergebung Gottes unverdient, ohne Gegenleistung. Nichts kann ich selbst tun. Alles ist Geschenk von Gott. Dieser Schuldner geht von Gott weg und es ist ihm alles erlassen. Der König hat nicht gesagt, du, ich will aber von dir noch 10%. Der hat auch nicht gesagt, ja, wenn du mal wieder zu Geld gekommen bist, dann musst du bei mir den Rest bezahlen. Ich will das Bild nicht überstrapazieren. Aber was hier bleibt, ist eine Vergebung, die radikal ist. Von der Wurzel her, hier bleibt kein Rest. Und ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen du heute Morgen hier sitzt. Ich weiß nicht, was du, früher sagte man, auf dem Kerbholz hast. Und Gott sagt, ich bringe das in Ordnung für dich. Vollkommen. Ohne Rest. Und im Text steht dann nur deshalb, weil du mich darum gebeten hast. Weil du gesagt hast, ich stehe zu meiner Schuld und ich bitte dich, vergib mir. Und der König sagt, okay, wir reden nicht mehr drüber. Die Sache ist ein für alle Mal erledigt. So ist Gott. So präsentiert er sich dir und mir als der, der Versöhnung sucht, der mit dir in Frieden leben will und der dir deshalb alle Schuld vergibt. Alles. In der Seelsorge begegnen mir immer wieder Menschen, die eine Frage haben. Zum Beispiel arbeite ich im Moment auch mit einer ehemaligen Prostituierten. Da kommen die Fragen auf. Kann ich neu anfangen? Ist die Vergangenheit wirklich geklärt? Bereinigt? Wie war das mit dem jungen Mann, den Sie eben dort gesehen haben, der dort mit eigenen Händen, das war die lautlose Methode, wie man Leute beiseite schaffte. Die haben auch mit Panzern gekämpft. Aber er hatte die Aufgabe, aus dem Kreise des Generals, des Widerstandes damals, die Leute fernzuhalten, die dem gefährlich werden konnten. Das wurde lautlos erledigt. Das machte er. Und wenn er dann mit seinen Händen da vor dir steht und fragt, sind die wirklich rein von aller Schuld, dann können wir die Bibel aufschlagen und können sagen, ja, alles hat dir Gott vergeben. Und da steckt Verpflichtung drin. Ein dritter Gedanke. Maßlose Liebe Gottes gegen maßlose Schuld des Menschen. Wie Gott mir, so ich dir, meinem Nächsten. Schuldig werden ist normal. Vergeben auch. Maßlose Liebe für mich und für den Nächsten. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist ja spannend. Da kommt derjenige, dem gerade die Riesenschuld vergeben worden ist. Ich sage ganz einfach mal, das bin ich. Oder denkt ihr, das wärst du? Gott hat dir gerade alles vergeben und sagt, Du kannst gehen. Du bist frei. Ich sage dir zu, dir sind deine Sünden vergeben, du kannst gehen. Die Vergangenheit ist bereinigt, da hast du vielleicht noch einiges mit zu sortieren und in Ordnung zu bringen, aber deine Schuldfrage, die ist geklärt. Und da kommst du nach draußen und da begegnet dir irgendeiner, ich sag mal jetzt aus der Gemeinde, und er ist dir im übertragenen Sinne 50 Cent schuldig. 50 Cent. Und was der Mann da macht, ist schon hardcore. Das ist schon hart vor der Kniescheibe. Es steht wörtlich im Text, er springt ihm an die Gurgel und würgt ihn. Ich weiß nicht, ob das bei euch so üblich ist. Bei uns macht man das so nicht. Klar ist eins, das ist außerhalb jeder Normalität, was der tut. Der hat da 50 Cent Schulden. Und macht sein Portemonnaie auf und sagt, Entschuldigung, ich bin gerade nicht flüssig. Die 50 Cent gebe ich dir irgendwann mal, aber im Moment kann ich es ehrlich nicht. Du siehst, meine Geldbörse ist leer. Ob Sie das nun glauben oder nicht, mir ist letztlich Folgendes passiert. Nicht weit von Ihnen weg, ein großes Einkaufszentrum. Mir fehlte wirklich ein Cent. Ein Cent an der Kasse. Die Dame war so freundlich und sagte, ich rechne mit Ihnen nicht ab, wenn Sie den Cent nicht haben. Und ich sagte, dann bleibe ich hier so lange stehen, bis einer kommt und ihn mir schenkt. Und das habe ich auch gemacht. 2, 3 Kunden waren weg, der Kassenbetrieb lief weiter, ich stand da ohne mein Zeug, hatte 98,98 bezahlt und der eine Cent fehlte noch. Und dann auf einmal kommt ein türkischer Mitbürger und sagt, was brauchst du? Ich sage, ich brauche einen Cent. Ei, hier ist mein Portemonnaie, nimm dir, was du willst. Kannst du alles haben. Das ist keine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Das ist genau so passiert. Ich habe den einen Cent genommen, bezahlt. Daraufhin war die Kassiererin bereit, mit mir das Geschäft nun endgültig abzuschließen. Ich habe mich herzlich bedankt und bin gegangen. Nach einer Viertelstunde begegnet mir, nachdem ich meine Klamotten ins Auto gebracht hatte, dieser Türke wieder, nimmt sein Portemonnaie raus, gibt es mir in die Hand, nimm dir, was du brauchst, kannst alles haben. Hast du Probleme? Nimm dir. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ihn einfach nur in den Arm genommen. Ich habe ihn ganz fest in den Arm genommen und gedrückt, immer gestreichelt, gesagt, du bist ein guter Kerl. Von dir brauchen wir mehr. Ich habe ihm einen Kuss auf die Backe gegeben und dann haben wir uns verabschiedet. War schön, war einfach schön. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Szene hier nachvollziehen könnt. Da fehlen dir gerade 50 Cent. Und da springt dir einer an die Gurgel und sagt, ich mach dich kalt. Der geht so weit, dass er die Familie ruiniert, dass er die Existenz dieses Menschen restlos ruiniert, weil er ihm eine Klitzekleinigkeit schuldet. Was könnte das im übertragenen Sinne für dich und für mich bedeuten? Wo haben wir ungeklärte Rechnungen? Du mit Leuten aus der Familie, mit Leuten aus der Gemeinde, an der Arbeitsstelle. Wie ist das mit dem Nachbarn, der da irgendwann mal den Grenzstein verrückt hat, Nacht bei Nacht und Nebel? Prozessierst du immer noch mit dem? Ich könnte hier 1000 Beispiele bringen. Meine Frau kommt vom Dorf. Was da in einem einzigen Dorf alles für Eskapaden gab und gibt, ist unglaublich. Unfassbar tolle Geschichten. Kann man richtige hessische Dorfgeschichten draus drehen. Was ist dir jetzt gerade eingefallen, wo du eine offene Rechnung hast? Übrigens, der Petrus ist ja auch so ein Schlitzohr, weil wenn es den Ausdruck damals schon gegeben hätte, Jesus hätte den mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Bruder Schlitzohr genannt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was der hier macht, ist nämlich Trick. Der will von Jesus hier Blümchen ernten. Will mal so richtig gelobt werden. Bist ein guter Petrus. Deshalb kommt er an und fängt ganz unjüdisch an mit Jesus und sagt zu ihm, du hör mal Jesus, wie ist das eigentlich? Wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe, reicht das aus? Und Jesus hat das total durchblickt und sagt zu ihm, du kennst doch die Geschichte von dem Laban damals, der da 70 mal 7 mal gerecht werden sollte. Und merken wir jetzt, wo das hingeht? Und Jesus sagt, du, das Zählen ist dein Problem. Da sagt mir doch jemand in der Seelsorge, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet, bisher habe ich immer vergeben müssen. Aber jetzt ist meine Frau mal dran. Der hat den Text noch nicht gelesen oder nicht verstanden. Das ist nämlich genau das Problem von Petrus auch gewesen. Der meint nämlich, er hätte ein Anrecht darauf, dass der andere jetzt zu ihm kommt. Der Text verneint das klipp und klar. Der Text geht von einer ganz anderen Positionierung aus. Er sagt nämlich, da ist ein anderer an dir schuldig geworden und du nicht an dem. Ich weiß nicht, wie ihr das mit euren Kindern so gemacht habt. Bei unseren Sechsen war das üblich. Die erste Frage war immer, wer hat angefangen? Ich glaube, das ist so üblich irgendwie. Ich habe das zumindest irgendwie so verinnerlicht, dass ich das bis heute noch mache. Irgendwie habe ich da einen Knacks weggekriegt, aber ist ja egal. Ah, das ist unser Denken doch. Der hat doch mir was getan. Und Jesus stellt das hier auf den Kopf und sagt, das ist nicht die Fragestellung. Sondern die Fragestellung ist, egal wer angefangen hat, egal wer hier der Schuldige ist, du hast die Verpflichtung, dahin zu gehen, sobald dir das bewusst wird. Bringen wir das im Zusammenhang mit vorhergehenden Versen, dann heißt es im Vers 15, sündigt aber dein Bruder, dann geh hin. Und so weiter. Da steht übrigens nicht, sündigt aber dein Bruder an dir, wie es in den meisten Übersetzungen ist, das steht nicht wirklich da. Da hat jemand den Text vereinfachen wollen. Sondern da steht, sündigt dein Bruder. Wir können natürlich auch sagen, sündigt deine Schwester. Die wollen wir jetzt nicht vorlassen. Entschuldigt, wenn ich euch nicht erst genannt habe, Schwestern. Also, es ist eindeutig klar. Hier will Jesus uns deutlich machen, hör mal, egal wer angefangen hat, ganz egal, wer hier was gemacht hat, ihr sollt als Christen miteinander als Versöhnte leben. Und dazu heißt das, steh auf, geh hin, versöhn dich. An anderer Stelle sagt Jesus, du, wenn dir da gerade im Gottesdienst einfällt und ihr wollt zum Abendmahl gehen miteinander, dass da dein Bruder was gegen dich hat, dann geh erst dahin. Ich habe das schon mal hier und da gemacht, dass da, wo ich die Verantwortung für Abendmahlsfeiern hatte, ich eine Pause gemacht habe, ganz bewusst. Gesagt habe, jetzt habt ihr Zeit, euch zu vertragen. Jetzt geht mal zueinander und wenn ihr dann versöhnt seid, kommt wieder. Oder sonst geht ihr am besten gleich nach Hause, bevor ihr hier wieder mehr Mist macht. Die Ernsthaftigkeit muss uns klar werden. Versöhnung ist nicht ins Belieben von uns gesetzt, sondern Versöhnung ist Verpflichtung, die Christus uns hier aufträgt. Und diese Verpflichtung heißt, ganz egal, was dir jetzt eingefallen ist, wo es schiefgelaufen ist, du hast zumindest eine Mitverantwortung. Und diese Mitverantwortung bedeutet, los, steh auf, geh zur Schwester, geh zum Bruder, bring die Dinge in Ordnung. Versöhn dich so schnell wie möglich. Egal was war, egal wie oft derjenige dich gekränkt hat, wie sehr er dich verletzt hat. Du hast Gottes Vergebung angenommen. Und aus dem Grunde hast du so viel Kraft, Potenzial, Geist Gottes und die Möglichkeit der Versöhnung und Vergebung, dass du aufstehen kannst und gehen und dich versöhnen. Die Sache hier im Beispieltext hat ja kein Happy End. Der König hört davon, dass hier einer sich völlig daneben benommen hat. Nämlich genau der, dem er die gesamte Schuld erlassen hatte, diesen Wahnsinnsbetrag von 50 Millionen. Der König ist außer sich vor Wut. Der spuckt Feuer, lässt den Mann zu sich kommen, der hier total daneben lag, und sagt, hör mal, Junge, hast du es nicht verstanden? Da ist dir doch eine wahnsinnig große Schuld erlassen worden. Alles hab ich dir vergeben. Alles ohne Ausnahme. Solltest du da die erlebte, die erfahrene Vergebung nicht teilen mit den anderen? Noch dazu, weil er dir nur eine klitzekleinigkeit schuldete? Was ist mein Gekränktsein? Mein auf den Schlips getreten fühlen gegen meine Schuld gegenüber Gott. Und der König reagiert. Er reagiert nicht nur sauer, sondern auf eine sehr brutale Art und Weise. Wir finden ähnliches Parallel im Vaterunser, wo ihn eine Bedingung setzt. Das heißt, und wir das vielleicht schon oft gebetet haben, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bin jetzt mal ein bisschen sadistisch. Jetzt kannst du dir genau ausrechnen, mit wie viel Prozent du bei Gott in der Kreide stehst. Ist hart. Wenn da steht, dass mir in dem Maße vergeben wird, wie ich Vergebung gewillt bin, weiterzugeben, dann heißt das, ich kann mir selber ausrechnen, wie mein Konto bei Gott aussieht. Entschuldigt, wenn ich diese Begriffe mal einfach auf der kaum finnischen Sprache damit hineinbringe. Maßlose Schuld. Und Gott sagt, ich vergib dir die. Das Tückische an diesem Text ist, dass die Sprache und die Sätze, die Formulierungen, die beide Schuldner benutzen, hundertprozentig wörtlich identisch sind. Im griechischen Text sind sie wörtlich übereinstimmend. Das hat man nicht so oft. Das hat Jesus sich sehr gut überlegt, was er da gesagt hat. Derjenige, der dort vor dem König liegt und seine 50 Millionen bezahlen muss, sagt den gleichen Satz wie der andere, der 50 Cent Schulden hat. Nur bei dem Ersteren erfährt er Vergebung in der vollen göttlichen Fülle. Und beim Zweiten erfährt er Widerstand, Hass, Lieblosigkeit, die ganze Form und Breite mitmenschlicher Aggressivität und Boshaftigkeit. Was willst du? Wofür entscheidest du dich? Wenn ich den Text richtig verstehe, der letzte Satz, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wenn ich das richtig verstehe, ich sage es nochmal, dann heißt das, dass es eine einzige Möglichkeit in dieser Welt gibt, für dich und mich den Versöhnungszuspruch Gottes zu verlieren. Und das ist der, dass du nicht bereit bist, die erfahrene und erlebte Versöhnung mit anderen zu teilen. So verstehe ich den Text. Und ich fühle mich da eigentlich sehr bestätigt durch die Worte Jesu am Ende des Vaterunsers, wo er das nochmal sehr deutlich sagt, in einer Art und Weise, wie man das eigentlich so gar nicht ausdrücken müsste. Das ist eine doppelte Bestätigung. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben und so weiter. Und dann wird das Gleiche noch einmal wiederholt. Man brauchte das in der aramäischen Sprache, nicht genau in der griechischen nicht, so zu wiederholen. Das ist bewusst konstruiert, um deutlich zu machen, du, das ist hier ein ganz wichtiger Punkt, über den wir reden. Das musst du dir sehr gut merken. Du verlierst Vergebung bei Gott, wenn du nicht bereit bist, sie zu teilen, sie weiterzugeben. Und jetzt nicht nach dem Maßstab des Petrus, der sagt, bei 7-mal habe ich den Kanal voll, dann reicht es mir. Sondern Jesus sagt, ohne Vorrechnen, ohne Abzählen und ohne Gegenüberstellung, du hast und ich habe und du hast damals und ich habe damals und so weiter. Wir kennen ähnliche Gespräche. Dieser Text ist ungeheuer schockierend für mich und ich sage Ihnen, ich rede gar nicht gerne darüber. Ich glaube aber, dass es gut ist, dass wir mal drüber reden, weil, wie schon zu Anfang gesagt, Ihr Pastor über seinen Text niemals reden kann. Hier geht es nämlich nicht um Geld. Hier geht es um eine ganz furchtbare Krankheit. Hier geht es um das Herzleiden von uns fromm. Hier sind nämlich grobe Herzbeschwerden da. Solche schweren Herzleiden, die wenig heilbar erscheinen auf den ersten Blick. Wo leide ich? Wo leiden wir an solchen Herzbeschwerden, die es nicht zulassen, dem anderen noch einmal zu vergeben? Ich komme zurück zum Anfang. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Gute, die da im guten Glauben einer anderen etwas sagte und zufällig an die Schwester Klatsch und Tratsch kam. Vielleicht haben Sie so etwas erlebt. Vielleicht sagen Sie, das ist doch gar nicht, das sagt das Bennels wert. Das ist doch schon so lange her. Aber wenn es Ihnen immer noch im Kopf ist, wenn es Ihnen vielleicht sogar noch im Bauch Probleme macht, gehen Sie hin, reden Sie miteinander, nehmen Sie die Chance wahr. Bringen Sie das klar für sich selbst. Es ist schwierig. Wir haben so eine besondere Art, Dinge aufzustapeln in unserem Gedächtnis. Das sind wie Regale, wo wir Dinge reinschieben und wo wir dann so gerne auch immer Neues aufstapeln. Wir haben schon den Willen, das in Ordnung zu bringen, irgendwann mal. Aber da kommt schon wieder Neues, das uns Not macht. Heute ist ein guter Tag, Dinge zu klären. Da war die Sache mit dem Bruder, der mit dem Schlitzohrbruder liiert war, der von dem total betrogen worden ist. Das kann bedeuten, dass er damit sein ganzes Leben in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation zugebracht hat. Und so etwas vergeben ist ganz, ganz schwierig. Aber wenn ich Christus verstehe, nicht unmöglich. Sondern wenn ich hier den Maßstab Gottes an mich und an meine Problematik anlege, dann heißt das aufstehen und gehen. Und sich versöhnen. Den Weg zum anderen nehmen, auch wenn du eigentlich nicht dran wärst. Und ich sprach von dem dritten Beispiel. Da war Sabine, die von ihrem eigenen Vater missbraucht worden ist. Natürlich gehören sie beide zur Gemeinde. Sabine kann nicht einfach so vergeben, selbst wenn sie es möchte. Es geht nicht. Sie braucht Hilfe. Sie braucht Unterstützung. Sie braucht fachmännischen Rat. Sie braucht stabile Hände, die sie leiten, die ihr helfen. Und sie braucht ganz viel Gebet und Gottes Hilfe, einen guten Therapeuten. Ich weiß nicht, wo Ihre Gedanken jetzt sind. Bitte schön. Ich möchte Sie mit einigen Fragen noch gerne belästigen. Wem bin ich Vergebung schuldig geblieben? Was hat Gottes Geist Ihnen heute Morgen gesagt? Sie können jetzt sagen, na ja, das ist schon 30 Jahre her. Vergiss es. Lässt sich sowieso nicht mehr klären. Das kann sein. Aber dann versuchen Sie es doch nochmal. Vielleicht mit einer Mail, gleich wenn Sie zu Hause sind. Du, ich muss mal mit dir reden. Können wir mal miteinander sprechen. Vielleicht können Sie das Thema schon ansprechen. Vielleicht besser unter vier Augen. Vielleicht ist es schon dran, dass Sie, wenn Sie gleich durch die Türe da hinten gehen, dass Sie eine SMS schreiben. Du, geh nicht nach Hause. Ich traue mich nicht, dich jetzt hier öffentlich anzusprechen. Aber können wir uns gleich im Auto mal eben absprechen, wann wir miteinander reden, damit wir den alten Konflikt endlich aus der Welt bringen? Und vielleicht steht da nur, hast mal Zeit für mich oder warte mal bitte draußen. Verschieb das nicht. Mach das jetzt. Mach das heute. Fang das hier an. Schieb das nicht auf morgen, wenn es nicht einen dringenden Grund dafür gibt. Heute ist eine tolle Chance, Frieden mit Gott zu machen. Eine tolle Möglichkeit, Frieden mit dem Menschen zu machen, mit dem du im Clinch bist. Dinge zu klären mit Menschen, mit denen du in unklaren Verhältnissen lebst. Wir können die Problematik Ehe hier nicht ansprechen. Da kann es noch schwieriger sein. Vielleicht musst du erst mal darum beten, dass Gott dir den Wunsch gibt, überhaupt Frieden zu schaffen. Das kann sein. Dass Gott dir überhaupt noch den Gedanken ins Herz gibt, ja, ich will noch mal den Versuch machen, dass wir uns miteinander vertragen. Auf einer Diamantenhochzeit wird die Dame gefragt, ob sie niemals an Scheidung gedacht hätte während dieser langen, langen Jahre und Jahrzehnte. Nein, sagt sie, ich habe nie an Scheidung gedacht, aber an Mord. Alle, die hier verheiratet und ehrlich sind, die können das nachvollziehen. Ich bin seit 30 Jahren verheiratet, immer noch mit derselben Frau. Und ich kann sagen, das war ein tolles Geschenk Gottes, das habe ich nie verdient. Aber dafür kann ich immer noch von Herzen dankbar sein. Das heißt nicht, dass wir uns nicht von Herzen streiten können und nachher wieder von Herzen vertragen. Aber genau darum geht es, glaube ich, hier. Will ich beginnen, von Herzen zu vergeben? Der Text hat ja etwas ganz Tückisches hier in sich. Der sagt ja nicht nur, bist du bereit zu vergeben, sondern der bringt das hier auf die Spitze. Und die Spitze heißt, bist du bereit, und ich übersetze das jetzt mal in meine Sprache, wirklich aufrichtig dem anderen zu vergeben, mit deiner ganzen Person. Bist du bereit, mit deinem ganzen Herzen zu sagen, ich vergebe dir, was du mir schuldig warst und bist. Wo du schuldig geworden bist an mir, das ist nicht einfach. Wann wollen Sie damit beginnen? Ich sagte schon, vielleicht ist es nötig, einen Vorspann zu haben. Dieser Vorspann kann so ähnlich sein wie bei Sabine. Herr, gib mir erstmal die Bereitschaft zur Versöhnung. Vielleicht haben Sie diese Stufe schon geschafft. Gehen Sie bitte einen Weg weiter. Noch einen Schritt. Gehen Sie auf den anderen zu. Es ist Ihre Chance. Nehmen Sie sie heute wahr. Jetzt. Tun Sie es gleich. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie diesen Weg mit Gott gehen. Dass er dabei ist und dass da, wo sie Sprachlosigkeit empfinden, er Worte findet. Und sie brauchen diese Worte. Worte der Versöhnung. Sie und ich, wir leben davon. Gott segne sie darin. Amen.